SWR 2 Wissen.
Wenn der Kopf den Körper ablehnt. Unser Körperschema und seine Störungen. Eine Sendung von Dörte Fiedler.
Man sollte denken, ich weiß, was meine Hand ist. Ich schaue sie an und ich erkenne sie. Okay, du musst dir das so vorstellen. Wir haben das zu zweit gemacht, sonst geht's nicht. Zuerst habe ich einen Gummihandschuh, so einen Haushaltsgummihandschuh, mit Reis gefüllt. So, dass er aussieht wie eine richtige Hand. Eine Gummihand eben. Es gibt die kleine Narbe da links am Ringfinger. Das typische Muster der Adern auf dem Handrücken. Dann habe ich meine Arme auf den Tisch gelegt, so. Meinen linken Arm habe ich hinter eine improvisierte Trennwand gelegt, so dass ich ihn nicht mehr gesehen habe. Und die Gummihand wie an dessen Stelle gelegt, auf die andere Seite der Trennwand. Es ist ganz eindeutig meine Hand. Ich fühle sie auch. Sie ist gerade ein bisschen kalt. Ich musste dann während des Versuchs immer auf die Gummihand schauen. Der Versuchsleiter sozusagen hat dann synchron meine echte linke Hand, die hinter der Trennwand, und die Gummihand mit einem Pinsel berührt und so gestreichelt. Was dann passiert ist, war echt ein merkwürdiges Gefühl. Wenn jetzt jemand versuchen würde, auf meine Hand zu schlagen, würde ich sie zurückziehen, automatisch. Ich beschütze sie, weil sie zu mir gehört. Nach einer Weile hatte ich tatsächlich das Gefühl, die Gummihand wäre meine Hand. Ich spürte ganz deutlich das Streicheln des Pinsels auf der Gummihand, als wäre es meine eigene.
Dieses neurowissenschaftliche Experiment heißt Gummihandillusion. Und was dabei passiert, ist, dass das Körperschema ausgetrickst wird. Körperschema meint nicht das fotografische Abbild des Körpers. Es entsteht nicht, indem man in den Spiegel schaut, sondern es ist die Vorstellung, die man von seinem Körper hat. Also auch, was wir intuitiv als ihm zugehörig empfinden.
Mir war total klar, dass meine richtige, meine eigene Hand hinter der Wand liegt.
Wir haben in unserem Gehirn ein Abbild dessen, wie wir aussehen, was einfach ja repräsentiert, wie ja unsere Arme, Beine, unser Kopf, unsere Nase, unser Gesicht aussehen.
In dem Moment, als der Versuchsleiter dann plötzlich auf die Gummihand geschlagen hat, habe ich die Hand hinter der Wand bewegt. Ich habe die Bedrohung des Schlages gefühlt, als sei meine Hand betroffen.
Deswegen erkennen wir uns ja auch wieder ohne Schwierigkeiten, wenn wir uns zum Beispiel im Spiegel sehen oder auf Bildern. Dieses Körperschema kann halt auch durcheinander kommen.
Das ist Erich Karsten. Er lehrt Neuropsychologie an der Medical School in Hamburg. Ich habe die Gummihand gefühlt und sie mir für die Dauer dieser Empfindung quasi einverleibt. Und genau das ist der Punkt. Ziemlich verwirrend, das Ganze.
Also unser Körperschema ist hier keine festliegende Entität, sondern das ist durchaus verwandelbar durch äußere Erfahrungen.
Das Körperschema entsteht im Gehirn und wird, so formuliert es der Neurologe Vilayanu Ramachandran, in unseren Körper hineinprojiziert. Im Normalfall stimmt es demnach genau mit unserem Körper überein, sodass man nicht zwischen ihm und der Darstellung in unserem Gehirn unterscheiden kann. Das Gummihandexperiment zeigt aber deutlich, wie fragil und dehnbar unser Körperschema sein kann. Was alles auf unsere Vorstellung von uns, also auf das mentale Abbild unseres Körpers im Gehirn einwirken kann und in welcher Weise, ist jedoch noch ziemlich unklar.
Die springende Frage ist, wie entwickelt mein Gehirn ein Abbild meines eigenen Körpers und was kann dabei alles schiefgehen?
Denn dass dabei so einiges schiefgehen kann, dafür gibt es gar nicht so wenige Beispiele.
Was passiert, wenn das Körperschema durcheinander kommt, ist oft nicht so einfach zu beschreiben und zu erfassen. Und äußert sich unter Umständen für die Betroffenen hauptsächlich in einem deutlichen, aber genauso schwammigen wie unangenehmen Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht. Stimmt mit mir nicht.
Am Anfang war es für mich einfach, da war eine große Angst da. Was ist mit dir los? Wie soll ich das sagen? Es war für mich unheimlich, das Ganze.
Das war Anfang der Pubertät, so mit 12, 13. Ja, da habe ich immer mehr Selbstzweifel bekommen, wurde immer unsicherer und...
Schon als Kind habe ich gemerkt, irgendwas stimmt von innen her nicht. Und zwar habe ich gemerkt, irgendwas ist mit den Beinen.
Einfach, weil ich Angst hatte, das Haus zu verlassen, dass mich jemand sieht. Ich habe dann eben in den Spiegel geschaut und wollte mir... die Nase brechen, damit man sie richten muss und sie schöner machen kann.
Das war der Beginn eines ganz großen Geheimnisses über Jahrzehnte hinüber.
Das sind Herr P. und Frau S. Beide haben sozusagen am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es heißt, wenn das Körperschema gestört ist. Hallo?
Ja.
Frau S. möchte gern anonym bleiben. Deshalb haben wir uns nicht getroffen, sondern unser Gespräch per Skype geführt und mitgeschnitten.
Ich höre jetzt bei mir noch so ein komisches Gefiepse. Hören Sie das auch, wenn Sie sprechen?
Nee, ich höre nichts. Bei mir ist alles ganz klar.
Sie ist Anfang 20 und seit über 4 Jahren wegen Körperdysmorph-Verstörung in Behandlung.
Es ist schon einfach mittlerweile hauptsächlich mein Gesicht, was ich einfach nur furchtbar finde. Es gibt eigentlich insgesamt sowieso nichts an meinem Körper, was ich wirklich mag. Das Einzige, was ich sagen kann, was ich an mir akzeptabel finde, sind meine Wimpern, aber auch nur, wenn sie geschminkt sind. Und ansonsten, ja, ich habe es vor allem oft mit meiner Nase oder mit meiner Gesichtsform, weil ich die auch irgendwie ein bisschen abnormal finde.
Das Phänomen wird auch Dysmorphophobie genannt und wurde bereits 1886 durch den italienischen Neurologen Enrico Morselli beschrieben. In größerem Umfang erforscht wird es allerdings erst seit ca. 20 Jahren und in der Öffentlichkeit ist es immer noch relativ unbekannt.
Also in schwacher Form kennt das jeder. Irgendwas gefällt einem nicht am eigenen Körper und man macht Versuche, es zu vertuschen oder zu verstecken. Diese Art Körperunzufriedenheit ist ein Kernmerkmal der körperdysmorphen Störung.
Aber da muss man eben weiter explorieren, dass es nicht nur eine Körperunzufriedenheit ist, sag ich mal.
Das ist Alexandra Martin. Sie lehrt an der Uni Wuppertal klinische Psychologie und Psychotherapie.
Sondern die Betroffenen beschäftigen sich sehr intensiv mit einem oder mehreren Mängeln, subjektiven Mängeln in ihrer äußeren Erscheinung. Subjektiv Mängel bedeutet, dass für Außenstehende keine besonderen Auffälligkeiten feststellbar sind. Es sogar so sein kann, dass das vielleicht bildhübsche Menschen sind oder hochattraktive Menschen sind.
Und hier liegt sozusagen der Fehler in der Verschaltung zwischen Körper und subjektiver Körpervorstellung.
Das innerliche Bild, das wir von uns haben und auch zu sehen meinen, wenn wir in den Spiegel schauen, entspricht überhaupt nicht dem, was die anderen sehen.
Ab wann wird aber diese Diskrepanz zwischen innerer Vorstellung und Außenwelt zu einer psychischen Störung?
Das ist sicherlich eine fließende Grenze. Also das ist es immer bei eigentlich allen psychischen Störungen eine Herausforderung, dass man jetzt nicht so einen eindeutigen, festen Punkt hat, wo man sagt, ja, ab da ist das, was hier vorliegt, so auffällig. Es wird schon zum Krankheitsbild dann, wenn diese Beschäftigung mit dem äußeren Erscheinungsbild und die damit verbundenen Handlungen so stark ausgeprägt sind, dass Alltagsfunktionen anfangen zu leiden.
Entscheidend ist der Leidensdruck, den die Betroffenen empfinden. Sie geraten häufig in eine Spirale aus zwanghaften Gedanken und Handlungen. Frau S. beschreibt das so.
Morgens schon, ich bin aufgestanden, habe in den Spiegel geschaut und dann war mein erster Gedanke einfach, diesen Spiegel kaputt zu schlagen oder mir ins Gesicht zu schlagen.
Sie verbringt Stunden vor dem Spiegel, um die vorteilhafteste Frisur herzustellen.
Bis sie wirklich in meinen Augen perfekt war.
Und immer wieder der kontrollierende Blick in den Spiegel.
Mir darf auch niemand in die Haare fassen, wenn ich eine Frisur habe, weil ich dann Angst habe, dass irgendwie gleich irgendwas zerstrubbelt oder die Frisur kaputt geht.
Normale Hautreinigung reicht ihr nicht. Sie reibt sich Desinfektionsmittel ins Gesicht.
Um reinere Haut zu bekommen. Und ich habe das gemacht, seitdem ich 14 bin und habe immer gedacht, das machen alle anderen Menschen auch.
Oft verpasst sie Termine oder kommt zu spät, weil sie sich morgens mehrfach umziehen muss. Im Kopf ständig die quälende Frage:
In was sehe ich noch am besten aus? Was kaschiert noch am besten meine Figur?
10, 20 Mal umziehen ist die Normalität.
Und dass ich dann erst irgendwann nach 5 Mal nochmal ins Haus reinrennen, erst losgehen konnte in die Schule.
Und immer wieder der kontrollierende Blick in den Spiegel.
Und es war einfach so, dass es immer schlimmer wurde, dass ich bin nicht mehr aus dem Haus gegangen.
Bei den Personen, die eben solche Körperbildsorgen haben im Rahmen der Körperdysmorphenstörung, die nehmen vielleicht gar nicht ihr ganzes Gesicht wahr, sondern sehen dann nur Nase, nur Haut, nur die dünnen Haare, nur die Brüchigkeit, nur ganz kleine Stellen und nicht mehr das ganze Bild.
Der dauerhafte Fokus auf ein Detail der eigenen Erscheinung, das ständige, zwanghafte Beschäftigen mit dem eigenen Aussehen, lässt alles andere zum Stillstand kommen.
ich wollte dann einfach auch so nicht mehr leben. Ich konnte mich selber nicht mehr ertragen, dieses in den Spiegel zu schauen und einfach nur es abstoßend und eklig zu finden und sich selber nicht zu ertragen. Das ist einfach, das Gefühl ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist unglaublich schmerzhaft, wenn man sich selber einfach nur hasst.
Die ganze Tragweite ihrer Situation wurde ihr erst richtig klar, nachdem sie das erste Mal stationär behandelt wurde.
Weil ich davor bei vielen Sachen auch einfach gedacht habe, das ist normal.
In der Klinik sollte sie beispielsweise zählen, wie oft sie am Tag in den Spiegel schaut. Menschen ohne körperdysmorphe Störung nehmen sich eher global und ganzheitlich wahr und schauen so im Schnitt 10, 20 Mal am Tag in den Spiegel.
Und bei mir war das höchste 190 ungefähr. Aber so im Schnitt waren es 130, glaube ich.
Es ist aber bei weitem nicht nur das Zwangsverhalten, unter dem die Betroffenen leiden. Oftmals schämen sie sich sehr für ihre Gedanken und Gefühle, haben Angst davor, als eitel abgestempelt zu werden und sprechen deshalb nicht über ihre Empfindungen. Ihre Entstellung ist für sie ja eine objektiv sichtbare Tatsache.
Die anderen nehmen das anders wahr und ich kann das nicht glauben, denn ich bin ja überzeugt von meiner Wahrnehmung. Und das führt schon zu einer auch Entfremdung und einer vielleicht auch inneren Vereinsamung. Da ich mich nicht verstanden fühle, da die anderen offensichtlich nicht das sehen, was ich sehe.
Die einzige Lösung scheint dann häufig in einer plastisch-chirurgischen Korrektur zu liegen.
Weil die Überzeugung besteht ja, der Makel müsste sich verändern und dann wäre alles wieder gut. Und dieser Weg führt aber nicht zur Veränderung. Ne? Dann ist zwar vielleicht ein bestimmter Makel verändert und verringert, aber dann ist die grundsätzliche Störung noch nicht aufgelöst.
Das generelle Gefühl, hässlich oder missgestaltet zu sein, verlagert sich nach einer Schönheitsoperation oft einfach auf ein anderes Detail des Körpers. Betroffene erleben ihre subjektive Entstellung als gegeben und nicht als Teil einer Symptomatik. Das Bild, das der Spiegel ihnen zeigt, wird logischerweise als real erlebt.
Die Ursachen, warum und wann sich eine körperdysmorphe Störung ausbildet, sind bisher unklar. Ich stelle diese Frage auch dem Psychosomatiker und Psychoanalytiker Götz Broscheid.
Da muss ich Ihnen die langweilige Antwort geben, die alle Forscher heute geben. Es gibt genetische, epigenetische und Umweltfaktoren.
Götz Broscheid leitet im Asklepios Westklinikum in Hamburg die Abteilung für psychosomatische Medizin.
Und als Psychoanalytiker könnte man aus der Ecke kommen, dass sagen, ja, es gibt Hinweise vielleicht auf Kindheitstraumata, also auf schwere Störungen der frühen Kind-Umwelt-Interaktion, wo zum Beispiel die ständige Spiegelung von Ablehnung, Ekel oder anderen Dingen dazu führt, dass der Körper nicht angenommen werden kann. Das ist ein Erklärungsmodell, das zu beweisen wäre im Einzelfall. Das andere sind Lernmodelle.
Ein Lernmodell wäre beispielsweise so etwas wie, wenn jemandem immer wieder eingebläut wird, wie wichtig es sei, perfekt auszusehen und dass man nur mit einem makellosen Erscheinungsbild auch erfolgreich und glücklich im Leben wird oder ähnliches.
Und andere sind genetische, obwohl es meines Wissens da noch keine Erkenntnisse gibt, aber man kann natürlich unterstellen, dass es vielleicht ein biologisches Phänomen ist.
Neurowissenschaftler versuchen unterdessen mit Hilfe bildgebender Verfahren wie zum Beispiel der Magnetresonanztomographie Erkenntnisse zu den Ursachen zu erhalten. An der University of California in Los Angeles wurde beispielsweise in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass Personen mit körperdysmorpher Störung im Vergleich zu gesunden Testpersonen visuelle und räumliche Eindrücke im Gehirn anders verarbeiten.
Aber ob diese andersartige Aktivität im Gehirn jetzt ihre Ursache in der körperdysmorphen Störung hat oder durch diese ausgelöst wurde, ist ungewiss. Für die Betroffenen wie Frau S. ist es zunächst am wichtigsten, aus dem Kreislauf von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen herauszukommen und ihr Leben wieder aufzunehmen.
Es ist nicht so, dass ich jetzt von den Gedanken über mich, dass sich da viel geändert hat. Also ich denke immer noch, wenn ich in den Spiegel schaue, ich bin hässlich und ich habe immer noch eben die Ängste rauszugehen, aber ich gehe jetzt anders damit um und ich glaube, dass ich noch nicht über dem Berg bin, aber dass ich auf einem sehr guten Weg bin.
Der Leidensdruck, der bei einer körperdysmorphen Störung entsteht, lässt sich also über Psychotherapie und teilweise auch Psychopharmaka deutlich mindern. Bei einer anderen Körperschemastörung ist Hilfe für die Betroffenen ziemlich schwierig zu finden.
Body Integrity Identity Disorder ist eine der mysteriösesten Störungen, die mir eigentlich im Lauf meines Forscherlebens untergekommen sind.
Das ist wieder der Neuropsychologe Erich Karsten.
Da gibt es Menschen, die das Gefühl haben, dass ein Körperteil nicht zu ihnen gehört.
Uns wird ja der Vorwurf gemacht, warum willst du ein gesundes Glied abschneiden? Aber ist es denn wirklich so gesund? Es stimmt ja etwas in dem Ganzen nicht.
Herr P. leidet unter diesem seltenen Phänomen, Body Integrity Identity Disorder.
Ich habe schon als Kind gespürt, irgendwas stimmt mit meinen Beinen nicht.
Die Betroffenen können das Körperteil durchaus benutzen, sie können es bewegen. Wenn es ein Bein ist, können sie damit laufen, sie gehen joggen.
Und ich habe gemerkt, ich bin dann entspannt, wenn diese Beine, wenn das Gefühl in den Beinen verändert ist. Die Beine selber für mich waren irritierend gewesen.
Und trotzdem haben sie das Gefühl, dieses Körperteil gehört nicht zu ihnen. Es fühlt sich so fremd an, dass viele von denen eine Amputation des Körperteils anstreben.
Body Integrity Identity Disorder, kurz BIID. Auf Deutsch Körperintegritäts-Identitätsstörung. Hierbei haben die Betroffenen das Empfinden, dass bestimmte Körperteile, meist die Beine oder der gesamte Unterkörper, aber manchmal auch Körperfunktionen wie das Hören oder Sehen, nicht zur eigenen Person gehören. Die Deckungsungleichheit zwischen Körperschema, Körperbild und dem realen Körper löst großen Leidensdruck aus und führt dazu, dass ein Wunsch nach Amputation, Lähmung oder Ausschalten der fremden Extremität oder Körperfunktion entsteht.
Also BID ist jetzt inzwischen seit etwas mehr als 10 Jahren in den Fokus der Forschung gerückt. Und wir haben das Gefühl, wir wissen ja mehr als vor 10 Jahren, aber wir wissen noch lange nicht, wie es zu erklären ist. Die Ursachen sind völlig im Dunkeln und ja, wir tasten uns langsam mühsam voran.
Wie viele Menschen von BIID betroffen sind, ist unklar. Einer Schätzung des Neuropsychologen Erich Karstens zufolge dürften es im deutschsprachigen Raum kaum mehr als 200 sein.
Jahrzehntelang lebte Herr P. mit dem unveränderlichen Gefühl, dass etwas ganz grundsätzlich mit seinem Körper nicht stimmt. Er ist bereits Anfang 50, als er das erste Mal über die Bezeichnung Body Integrity Identity Disorder stolpert. In einem Internetforum ist er auf die Beschreibung eines anderen Betroffenen gestoßen.
Da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich gesagt habe, endlich, das Kind hat einen Namen.
Das war 2009. Bis dahin hätte er, wenn er sich getraut hätte, darüber zu sprechen, einfach nur sagen können, meine Beine gehören nicht zu mir. Wie dauerhafte Eindringlinge empfindet er seine Beine. Sie funktionieren normal, er kann sie bewegen, er fühlt Kälte, Wärme, Druck. Aber solange er sie spürt, hat er das Gefühl, nicht er selbst sein zu können. Dieses Gefühl von Nichtzugehörigkeit wirkt sich auf seinen gesamten Körper aus, auf sein gesamtes Sein, auf seine Identität.
Ich konnte zwar laufen mit den Beinen, aber das Gefühl, es war ein Körpergefühl da, aber es war immer irritierend gewesen. Diese Sehnsucht der Körperidentität, das kann ich jetzt heute sagen, dass das der Wunsch gewesen ist. Das Innere und das Äußere haben nicht übereingestimmt.
Eine Übereinstimmung von innerer und äußerer Wahrnehmung des eigenen Körpers ist für die meisten Menschen Normalität.
Also ich zum Beispiel, ich stehe morgens auf, ich schwinge ein Bein aus dem Bett, mein Bein, klar, das ist mein Fuß. Es ist kalt, ich ziehe Socken über, dann Schuhe.
Das ist aber eine aktive Leistung unseres Gehirns.
Ich laufe in die Küche, ich setze mich, ich schlage die Beine übereinander, greife nach der heißen Kaffeetasse.
Das heißt also, unser Gehirn muss ja irgendwo die Außengrenzen unseres Körpers ständig berechnen und es muss entscheiden, was gehört zu meinem Körper, was gehört nicht zu meinem Körper.
Eigentlich läuft das jeden Morgen ähnlich ab. Ich denke nicht darüber nach. Für mich ist intuitiv klar, was zu mir gehört und wo die Grenzen meines Körpers sind.
Das ist keine automatische Geschichte, sondern da können einfach Rechenfehler im Gehirn entstehen. Und dann wird ein Körperteil, der an ihnen dranhängt, nicht mehr als zu sich selbst gehörig empfunden.
Diese sogenannten Rechenfehler bestimmen das gesamte Leben von Herrn P. Was genau den Fehler verursacht, ist bisher völlig unklar.
Wir können mit Sicherheit nicht sagen, dass es keine oder eine Gehirnschädigung ist, weil man hat den Ort der Läsion hat man nie gefunden. Wir sind ja weiter am Rätseln, was es genau ist. Also die Leute haben keine großflächige Hirnschädigung, sie haben keine Schlaganfälle erlitten, sie haben keinen Hirntumor oder kein Trauma. Also von daher hat man ist im Augenblick auf Hypothesen angewiesen.
Es gibt Theorien, die BIID als neuronale Dysfunktion, also als neurologische Störung deklarieren. Und es gibt Hinweise, dass BIID eher als psychische Störung zu verstehen sei. Klar voneinander trennen lässt sich das letztlich nicht.
So gesehen hat jede psychische Störung ihre neuronale Grundlage oder umgekehrt. Also wir können Psyche und Neurologie und die Hirnanatomie nicht wirklich voneinander abgrenzen.
Herr P. hat für sich eine Art gefunden, mit dem Rechenfehler zu leben. Seit ein paar Jahren trägt er dauerhaft speziell für ihn angefertigte Orthesen.
Orthesen sind medizinische Hilfsmittel in Form von Bandagen oder Schienen, die als Stützapparat außen am Körper getragen werden. Sie dienen eigentlich zur Entlastung, Stabilisierung oder Korrektur von Gliedmaßen oder des Rumpfes.
Herrn P. dienen sie hauptsächlich zur Ruhigstellung. Sie sind ein Hilfsmittel, um das Fremdgefühl loszuwerden. Und in gewisser Weise sind sie seine Rettung.
Dieser Drang, ein Glied entfernen zu lassen, ist jetzt aufgehoben durch die Orthesen.
Heute sitzt Herr P. im Rollstuhl. Er ist berufstätig, lebt alleine und vom Terrassenfenster seiner Wohnung aus kann er einem seiner Hobbys nachgehen, Züge beobachten. Die Muskeln und das Gewebe seiner Beine haben sich durch das Verwenden der Orthesen so stark abgebaut, dass seine Beine ihn nicht mehr alleine tragen würden.
Ich kann so nicht mehr laufen. Aber das macht mir gar nichts aus. Ich versuche selbstständig zu leben, so weit wie möglich, alles selbstständig zu machen. Ich leide jetzt unter der Situation nicht. Ich habe früher mehr gelitten darunter. Es ist für mich jetzt, obwohl es komplizierter geworden ist, einfacher geworden im Leben.
Jahrelang trägt Herr P. die Orthesen nur heimlich. Er fährt an entfernte Orte, wo ihn niemand erkennen kann, und zieht sie an. Viele BIED-Betroffene machen das. Pretenden nennen sie es. Vorgeben, etwas zu sein, was man nicht ist. Zum Beispiel das fremdfühlige Bein so hoch binden und mit Krücken herumlaufen, als hätte man eine Amputierung. Irgendwann quält ihn sein Doppelleben so sehr, dass er einen Entschluss fasst.
Und als das dann feststand, dass ich BIED habe, habe ich gesagt, ich brauche jetzt eine Befreiung. Ich kriege immer mehr suizidale Gedanken. Ich muss jetzt im Grunde genommen mich outen. Egal, was jetzt ist und wenn ich am Ende von irgendwelcher Sozialhilfe lebe. Aber ich möchte mir nicht selber das Leben nehmen. Dazu hänge ich eigentlich viel zu sehr daran. Aber ich bin viel zu sehr in der Sackgasse, dass ich so noch leben könnte.
Heute wissen alle in seinem Umfeld Bescheid. Familie, Freunde, Arbeitgeber.
Damit war ein ganz wichtiger Schritt für mich erstmal erreicht.
Eine der Hypothesen, die die Neurologen entwickelt haben, um BIED zu verstehen, bezieht sich auf das Konzept von Körperlandkarten im Gehirn. Hier vermutet man eine Fehlabbildung, eine Fehlkartierung, die dazu führt, dass das Idealbild eines viergliedrigen Körpers, das als genetische Basis in unseren Körpern abgespeichert ist, bei den Betroffenen so nicht existiert. Das würde dazu führen, dass das entsprechende Körperteil mangelhaft in die Gesamtrepräsentation des Körpers eingebunden ist und dann als störend und fremd empfunden wird.
Es gibt verschiedene Theorien. Also die Amerikaner um die Arbeitsgruppe um Ramachandran gehen davon aus, dass es eine parietale Läsion ist. Es gibt hier ein spezielles Areal, was sich Gyrus angularis nennt. Der Gyrus angularis ist eigentlich der Haupthirnteil, der das innere Abbild unseres Körpers kreiert. Wenn der Gyrus angularis in irgendeiner Form eine Läsion hat, dann bricht das Abbild unseres Körpers zusammen.
Wie es allerdings zu dieser Läsion bei BIED-Betroffenen gekommen sein soll, ist unklar. Die Frage, ob diese Läsion die Ursache für die Störung oder eher die Folge des langjährigen Konfliktes zwischen Körper und Selbst der Betroffenen ist, bleibt unbeantwortet. Defekte im Gehirn, die sich mit Hilfe von bildgebenden Verfahren hätten nachweisen lassen, konnte man bisher jedenfalls nicht finden. Da strandet man wieder bei der Tatsache, die Erich Kasten am Anfang erwähnte.
Also unser Körperschema ist hier keine festliegende Entität, sondern das ist durchaus verwandelbar durch äußere Erfahrungen.
Unser Körperschema wird eben auch durch Lernerfahrungen geprägt. Und das von Anfang an. Wir strampeln mit den Beinen, wir nuckeln an der Faust, wir versuchen uns zu drehen. All diese Wahrnehmungen, die wir als Babys machen, vermitteln uns eine Idee unseres Körpers und tragen zu einer stabilen Identitätsentwicklung bei. Der Psychosomatiker Götz Broscheid dazu.
Und ganz wichtig dabei ist, dass diese Vorstellungen vom Körper in der Spiegelung mit der Umwelt entstehen, also den Menschen, der Mutter, dem Vater und anderen Personen. Und diese Rückmeldung von den anderen, wie sie einen wahrnehmen, prägt ganz erheblich das Empfinden vom eigenen Körper.
Eine Schlussfolgerung ist also, dass wenn es in dieser frühen Phase Schwierigkeiten gibt, später wahrscheinlich auch Störungen auftreten können.
Das Problem ist nur, wenn Sie mit einem Menschen sprechen, der zum Beispiel eine sogenannte Körperidentitätsstörung hat, der kann Ihnen natürlich nichts über die ersten zwei Lebensjahre sagen, weil das autobiografische Gedächtnis da noch nicht etabliert ist. Es liegen meist zu wenig Informationen vor, um darüber mehr sagen zu können.
Die BID-Betroffenen berichten ziemlich einheitlich von einem einschneidenden Initialerlebnis, das oft in der frühen Kindheit stattgefunden hat.
Da war ich 6 Jahre alt. Das war eine Geschäftsfrau auf der anderen Straßenseite, die jeden Morgen ihren Laden aufgeschlossen hat und die eine Beinschiene wegen Kinderlähmung trug. Und irgendwo habe ich diese Frau gesagt, wie geht es dir, was mag da sein? Und habe aber selber gemerkt, irgendwas, die hat etwas, was irgendwie in meinem Leben eine Rolle spielt. Aber mehr konnte ich auch nicht sagen.
Von seinem Kinderzimmer aus beobachtet er diese Frau immer wieder. Er beginnt sich selbst Beinschienen zu basteln, anfangs aus Notenständern. Irgendwie fühlt sich das richtig an und gleichzeitig sehr unheimlich.
Hab mich aber gar nicht getraut, irgendwas zu fragen. Das war der Beginn eines ganz großen Geheimnisses über Jahrzehnte hinüber.
Ein funktionierendes Therapieangebot gibt es für BIID-Betroffene bisher nicht. Psychotherapie kann helfen, ein wenig besser mit dem Wunsch nach Körperveränderung umzugehen, mehr aber auch nicht. Viele versuchen deshalb auf zum Teil lebensgefährliche Weise doch noch zu einer Übereinstimmung von äußerem und innerem Körperbild zu gelangen.
Was die alle anstreben, ist die Amputation. Nachdem ich eigentlich jahrelang auch sehr vorsichtig war danach, sehe ich aber inzwischen, wir haben eine Studie gemacht an 20 Patienten, die es geschafft haben, amputiert zu werden, die den Idealzustand erreicht haben und die waren alle glücklich. Da war keiner, der gesagt hat, ich bereue es. Ganz im Gegenteil, einige haben gesagt, der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war es zu spät zu machen. Und sie waren zufrieden mit ihrem Behindertenzustand. Und von daher unterstütze ich eigentlich inzwischen diesen Weg.
Ist eine Amputation als Therapiemaßnahme ethisch vertretbar? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Auch ob die durchgeführten Studien repräsentativ sind, lässt sich schwer feststellen. Als Probanden standen selten mehr als 50 BIID-Betroffene zur Verfügung. Letztlich bleibt die Frage:
Wie entwickelt mein Gehirn ein Abbild meines eigenen Körpers und was kann dabei alles schiefgehen?
Können Sie das nochmal zusammenfassen, was Sie jetzt aus dieser Gruppe von Betroffenen gelernt haben über das Abbild, wie das Gehirn das Abbild unseres Körpers macht?
Nee, kann ich nicht.
Weil das ist zu komplex, oder?
Ja, das kann ich nicht in 3 Sätze fassen. Wir tappen noch zu sehr im Dunkeln. Das ist, die Frage können Sie in 10 Jahren nochmal stellen.